Das im Leben ja auch manchmal. Es läuft nicht alles glatt. Auf manches ist man nicht eingestellt. Wie schön, dass dann vieles trotzdem gelingt. Vorfreude ist wirklich etwas Wunderbares. Man erfährt das, worauf man sich freut, schon in gewisser Weise, obwohl es noch gar nicht da ist. Das ist Vorfreude. Da hat man jetzt schon was von. Und so kann man tatsächlich vieles durchhalten, was sonst vielleicht nicht erträglich wäre. Unser Leben hängt immer davon ab, was wir erwarten für die Zukunft. Also auch davon, was wir erwarten, wenn wir aus dieser Welt abtreten. Das ist aber nicht nur zum Sterben wichtig, das ist auch dazu wichtig, wie wir unser Leben heute gestalten. Wir brauchen also Hoffnung, mit der man sterben kann, und wir brauchen Hoffnung, die es wert ist, dafür zu leben. Um so eine Hoffnung geht es heute in unserem Predigttext aus der Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 8. Ich lese heute aus der Zürcher Übersetzung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagt, schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und er sagte zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega im griechischen Alphabet, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers zu trinken geben, umsonst. Wer den Sieg erringt, wird dies alles erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Den Feigen und Ungläubigen, den mit Gräueltaten befleckten und Mördern, den Unzüchtigen, Zauberern und Götzendienern und allen, die der Lüge dienen, wird ihr Teil beschieden sein im brennenden Feuer- und Schwefelsee. Das ist der zweite Tod. Unser Thema heute, Lebenswert oder auch lebenswerte Hoffnung. Johannes, der als einer der Jünger mit Jesus gelebt hat, schreibt an Christen, die bekämpft wurden, weil sie an Jesus glauben. Und Jesus persönlich schenkt ihm mit der sogenannten Offenbarung Einblick, wie die Weltgeschichte abläuft, wo wir schon mittendrin sind, und was Gott in der Zukunft vorhat. Am Ende des Buches, das mit dieser Aussicht beginnt, dieses Ende, Kapitel 21 und 22, wird der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes und der Weltgeschichte geschildert. Und dieser Bericht soll Vorfreude wecken. Wir können davon jetzt schon etwas haben. Das wünsche ich mir in drei Abschnitten, dass wir uns davon anstecken lassen. Erstens, Gott macht alles neu. Zweitens, Gott will bei uns sein. Drittens, Gott lädt jede und jeden ein. Gott macht alles neu. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Unsere Welt ist von Tod und Leid gezeichnet. Man sieht die Zeichen überall riecht es danach, auch in allem Schönen leider. Allerdings auch manches Schöne wiederum überall, wo von Tod und Leid zu sehen ist. Und deshalb wird gerade auch am heutigen Sonntag dieses Bewusstsein wieder deutlich gemacht. Wir werden damit konfrontiert, wenn wir Toten- oder Ewigkeitssonntag feiern. Und neben Krankheit, Leid und Tod machen uns ja auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten das Leben schwer. Und wie viele haben nicht schon für eine neue, bessere Welt gekämpft? Ideologien oder internationale Vereinigungen haben verzweifelt versucht, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen friedlich miteinander leben. Ärzte und Pflegepersonal versuchen, Gesundheit und Leben zu erhalten. Mit Corona wird uns die Bedeutung dieser Berufe ja erstmal wieder richtig vor Augen gemalt, aber auch eben das bevorstehende Ende unseres Lebens. Naturschützer versuchen mit mehr oder weniger friedlichen Mitteln den Zerfall der Umwelt zu verhindern. Fridays for Future waren vor Corona das Thema der Medien. Entwicklungshelfer und Friedenskämpfer tun ihr Bestes, um für bessere Verhältnisse zu sorgen. Und das alles hat Wert und Bedeutung. Allerdings stoßen wir Menschen im Bemühen um die Bewahrung unseres Lebens und auch unserer Welt immer wieder an eine Grenze. Eine brutale Grenze. Wir können machen, was wir wollen. Sterben müssen wir doch. Da können wir uns angestrengt haben, wie auch immer. Und die Spuren davon kriegen wir auch nicht aus unserer Welt. Wir können uns um Umweltschutz bemühen, mit allen Kräften, aber wir können den Zerfall unserer Welt höchstens verzögern, nicht mehr aufhalten. Da sind sich viele Fachleute einig. Unsere jungen Erwachsenen besprechen bei ihren Treffen gerade den Römerbrief. Ich konnte am Freitag leider nicht dabei sein, aber ich gehe davon aus, dass sie sich mit Kapitel 1, mit dem zweiten Teil von Kapitel 1 befasst haben. Und dabei kann man die erschreckende Entdeckung machen, Gott nimmt uns Menschen ernst. Die Menschheit wollte unabhängig von ihm das Leben führen. Und nun stehen wir vor den tatsächlichen oder noch zu erwartenden Trümmern dieser Wirklichkeit. Da, wo Gott sich raushalten soll, ist eben nicht das Leben, sondern da ist der Tod. Und in die verzweifelten Versuche hinein, die Welt irgendwie zu retten, klingen die Worte des Johannes wie ein Paukenschlag gegen die Resignation, die sich breit machen will. Gott macht alles neu. Es hängt nicht von uns Menschen ab. Wir kriegen es nicht hin und müssen es nicht hinkriegen. Gott schafft den neuen Himmel und die neue Erde. Das Meer ist in der Bibel immer wieder der Ort, aus dem das Böse und das Unheil hervorgeht. Das Meer gibt es nicht mehr, sagt Johannes. Das Böse ist weg. Und Gott selbst spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott hat die Welt gemacht und alles, was dazugehört, das ganze Universum. Man darf sich ruhig einen Blick gönnen und mal anfangen zu staunen, auch wenn wir vieles mit bloßem Auge ja gar nicht wahrnehmen. Und er wird diese Welt zur Vollendung bringen. Dahin, wozu er sie geschaffen hat. Er schafft sie neu. Hier ist von einer Stadt die Rede. Das ist ein Ort der Geborgenheit, in dem viele Menschen zusammenwohnen. Und die Hauptsache in Gottes neuer Welt ist, dass Menschen mit Gott zusammen sind. Das ist nämlich das Zweite, was Johannes uns deutlich macht. Gott will bei uns sein. Wir lesen hier vom Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes. Darauf lief alles zu. Darum ging es immer. Vom Anfang der Bibel an schon und der Weltgeschichte an. Gott wohnt bei uns Menschen. Und nichts lieber als das. Dort ist der ganze Kummer vorbei, den wir spüren. Vielleicht, weil wir liebe Menschen dem Tod überlassen mussten. Oder weil es uns bei anderen auch mitnimmt. dann ist die Zerstörung zerstört und die Vergänglichkeit vergangen. Und das zentrale Problem von allen, der Tod, ist tot. Er hat seine Macht verloren. Tod ist im tiefsten Sinne das eine, von Gott getrennt sein. Unabhängig zu sein von seinem eigenen Schöpfer, von dem und für den wir gemacht wurden. Und dort lebt Gott bei den Menschen. Es gibt keinen Grund zur Trauer mehr. Das ist das pure Leben. Und die erste Handlung Gottes bei diesem Umzug in die neue Stadt wird sein, dass er die Tränen abwischt. Es gibt keinen Grund zum Weinen. Leid, Schmerzen und Tod haben keinen Platz. Aber die Bewohner kommen offensichtlich mit Tränen dort an, weil das alles in dieser Welt Platz hat. Deswegen trocknet Gott die Tränen. Sie haben Leid und Schmerz hinter sich und nun erfahren sie ewigen Trost. Und sie sind durstig von der Wanderung durch Lebenswüsten und Gott gibt ihnen zu trinken. Und wenn es uns mal gelänge, unser Kreisen um uns selber und unsere momentanen Verhältnisse zu verlassen und sich mal vorzustellen, wie das eigentlich für Gott sein muss. Seit Jahrtausenden arbeitet er auf dieses Ziel hin. Was hat er sich nicht alles angeguckt? Was hat er nicht alles ausgehalten? Zuerst und bei weitem nicht zuletzt an diesem Friday for Future am Karfreitag. Da hat er unsere Zukunft geregelt. Was hat er nicht alles getan? Und endlich hat er seine Menschen bei sich. Was muss der sich freuen? Da könnte man glatt auch zur Freude finden, wenn man das beginnt zu glauben, auch wenn man sich vielleicht jetzt noch gar nicht gefreut hat. Mal mitfreuen. Die ganze Heilsgeschichte lief darauf zu. Du siehst es nicht. Und vermutlich spürst du es nicht. Oft genug ist das in unserer Welt der Fall, dass wir es nicht spüren. Aber Gott platzt fast vor Freude darauf, dich endlich bei sich zu haben. Der kriegt sich nicht wieder ein. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, unendlich schön, weil es wahr ist. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Gerade weil ich das bei Gott gelernt habe. Und damit es Johannes auch glauben kann, sagt Gott ihm noch, schreib, denn diese Worte sind wahrhaftig und zuverlässig. Und wahr. Kinder sind ja dann am glücklichsten, wenn sie die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern genießen. Dann sind sie auch völlig anders, als da, wo sie immer darum kämpfen müssen. Und hier ist uns allen klar, dass wir jederzeit die ganze Aufmerksamkeit Gottes schon längst genossen haben und in Ewigkeit genießen dürfen. Es gibt keinen schöneren Ort. Auch keinen Ort, wo es sich schöner anfühlen könnte. Alles, was hier schön ist, ist bloß eine Andeutung davon, was wir dort erleben. Und so habe ich es dann erlebt, als ich das erfahren habe zum ersten Mal, habe ich begriffen, Matthias, das ist alles, wonach du dich je gesehnt hast in deinem Leben. Und wo, das ist die ganze Sehnsucht, die du siehst in dieser Welt und die du spürst und die du wahrnehmen kannst. Hier ist sie erfüllt. Keiner liebt uns wie unser Gott, dem auch sein Sohn für uns nicht zu schade ist. Oder der ihn für uns gibt. Und seine Liebe ist stärker als der Tod. Und der hat dort ein Ende. Wenn es doch nur bald soweit ist. Jetzt ahnen wir diese Erwartung der ersten Christen, die wir uns leider, weil man immer so tut, als sei es Vertröstung, leider manchmal abgewöhnt haben. Keine Vertröstung. Lebenswerte Hoffnung ist das. Wer ist denn eigentlich dabei? Darum geht es als Drittes. Gott lädt jede und jeden ein. Es werden hier Menschen aufgezählt und die werden normalerweise, wird dieser Vers immer weggelassen. Er gehört aber zu diesem Abschnitt und ich wüsste nicht, wenn Gott das in seinem Wort so hingeschrieben hat, was uns dazu bringen sollte, den letzten Vers wegzulassen. Bei Gott ist es nie nötig, Wirklichkeit auszuklammern oder Informationen vorzuenthalten. Wir wissen mittlerweile längst wieder mehr, dass das nur Misstrauen weckt. Hier wird also deutlich gesagt, dass es auch Menschen geben wird, die nicht dabei sind. Furchtbar. Diese Welt ist ja noch nicht ganz übersät von Leid und Zerstörung, weil Gott jeden Tag erhaltend eingreift. Der Ort, von dem ganz am Ende geschildert wird, ist ein Ort, wo Gott nicht mehr eingreift. Da wütet die Lieblosigkeit nur noch. Das blanke Elend, die Bosheit der ganzen Welt an einem Ort geballt. Schrecklich. Das soll vermutlich dieser feurige See symbolisieren. Tod heißt eben nicht, alles ist vorbei. Und Menschen, die Gott nicht für vertrauenswürdig angesehen haben und ihm deshalb mit ihrer Lebensgestaltung widersprochen haben, werden dort das bekommen, was sie wollten. So schrecklich kann das sein. Gott lädt jede und jeden ein, aber er zwingt niemanden. Und es geht in diesen Beschreibungen um Menschen, denen ihr Misstrauen gegen Gott und ihr daraus folgendes Verhalten nicht leid tut und die sich nicht von Gott verändern lassen wollen. Auf dem Kerbholz wird uns ja im Neuen Testament gesagt, haben wir das alle. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob du dich davon lösen lässt, von Gott. Oder ob du dich dran festklammern willst. Dann wirst du dort sein, wo es ist. Wie man zu Gott kommt, sagt uns Vers 6 und 7. Nämlich, wer Durst hat nach Leben. Und das kennen wir. Und wer sich dann einladen lässt, seinen Durst zu stillen. Wer entdeckt, dass dieser Durst durch Jesus Christus gestillt wird? Wer es nötig hat, dass Gott ihm seine Schuld, seine Auflehnung vergibt, der bekommt das Leben geschenkt. Er wird es erben, nicht verdienen und erarbeiten. Das ist der Unterschied. Das kommt zu einem, ohne dass man was dafür konnte. Dann ist der Tod nicht mehr das Ende des Lebens, sondern der Durchgang in Gottes neue Welt. Und für den, der das glaubt, ist heute Ewigkeitssonntag. Wir denken nicht nur an den Tod oder an die Toten. Dieses ewige Leben beginnt schon hier, weil Gott uns jetzt schon durch seinen Geist erneuert. Gott lädt jede und jeden ein. Und er sagt, wer den Sieg erringt, wird alles erben. Ja, wie erringt man denn den Sieg? Die Kleider, mit der sich die Gemeinde als Braut geschmückt hat, ist nichts, deswegen steht auch Erben dort, was es sich selber beschafft. Am Friday for Future hat Jesus Christus unsere Schuld getragen, sodass wir eine saubere, eine weiße Weste haben. Im Epheserbrief wird uns geschildert, ohne Runzeln kommt die Braut. Ja, kann man sich die Damen vorstellen vor dem Spiegel, wie man da sich drum bemüht und es leider in dieser Welt ja doch nicht ganz hinkriegt. Außer man ist gerade so wie ich. Meine Frau hat mir ja schon vor 20 Jahren gesagt, Mensch, bist du alt geworden. Ja, aber es ist so ein Bemühen. Und dieses Bemühen ist eine angemessene Sehnsucht, ihr Lieben. Weil sie erfüllt wird. Dass wir ohne etwas, was an uns auszusetzen ist, vor Gott stehen werden. Aber nicht, weil nichts an uns auszusetzen wäre, was unser Leben angeht, sondern weil Christus uns seine weiße Weste schenkt. Und wer sich vor Gott mit seiner Bedürftigkeit und Schuld hinwirft und sich darauf verlässt, was Jesus für uns getan hat, der ist bei Gott. Das zu glauben, wird uns in dieser Welt ganz schön schwer gemacht. Deswegen ist wohl von, wer den Sieg erringt, die Rede. Wir können uns auf den Sieger stellen. Dann gehen wir als Sieger durch. Und Jesus will so gerne, dass wir bei ihm sind. Deswegen ist er gekommen und hat sich selbst für uns gegeben. Wie muss er uns lieben? Und wie muss es deshalb schön sein, bei ihm zu sein? Ein Bericht hat mich vor ein paar Jahren bewegt und den möchte ich noch einmal hier vortragen. Da begegnen sich zwei Menschen im Zug, kurz vor Weihnachten. Der eine hat Feierabend, steigt in den Regionalzug von Mönchengladbach nach Duisburg, fällt erleichtert in den Sitz, endlich ein bisschen Ruhe zu haben nach einem turbulenten Arbeitstag. Da steigt ein elegant gekleideter junger Mann zu ihm. Natürlich ist noch Platz da, er breitet sich mit seinen vielen Taschen auf dem Tisch aus und packt nach und nach sorgfältig verpackte Geschenke aus und betrachtet sie ausgiebig. Na, da haben Sie aber herrliche Geschenke bekommen, meinte ich, schildert hier der Autor. Und zu solchen besonderen Geschenken gehört natürlich auch eine besondere Weihnachtskarte. Damit schenkt er ihm eine Karte der Marburger Medien, in der es um Jesus geht. Und der Mann liest sich diese Geschichte auffallend interessiert und gespannt durch, bis zum Ende. Und guckt dann fragend, tja, das ist eine alte und bekannte Geschichte, sage ich. Und genau diese Geschichte hat mein Leben auf den Kopf gestellt und verändert. Jetzt muss er das natürlich erklären. Und so erzählt er ihm, wie er nach einer Zeit innerer Ratlosigkeit persönlich zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Dann will der junge Mann noch wissen, wie das denn als Christ so geht in einem hektischen und turbulenten beruflichen Alltag mit großer Verantwortung zu leben. Und das wird ihm dann anhand einiger Beispiele erzählt. Und dann berichtet der junge Mann, er sei Jungunternehmer und in der letzten Zeit an die Grenzen seiner Kapazität gestoßen. Inzwischen fragt er sich ernsthaft nach dem Sinn des Lebens. Und das Gespräch wird intensiver und dauert länger, bis der Zug dann im Duisburger Hauptbahnhof einfährt. Und dann wird geschildert, dort stand der junge Mann auf und schüttelte mir lange und ausgiebig die Hand. Wie gut, dass wir uns heute Abend in diesem Zug getroffen haben, sagte er. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich hatte eigentlich vor, mir heute Abend das Leben zu nehmen. Denn ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Mit Ihrer Karte und unserem Gespräch haben Sie mir wieder Hoffnung gemacht. Beim Aussteigen erzählt er, dass er zu Hause eine alte Bibel habe und noch am gleichen Abend beginnen will, darin zu lesen. Und dann trennen sich die Wege auf dem überfüllten Bahnsteig und der Gesprächspartner ist ziemlich verdattert und überrascht über diesen unerwarteten Abschluss und bewegt. Und genau darum geht es, dass wir eine Hoffnung bekommen, die im Leben trägt, weil sie eben dazu geeignet ist, auch damit und dafür zu sterben. Und er schenkt uns einen Blick in die Zukunft, Gott schenkt uns einen Blick in die Zukunft, um uns zu trösten und mit seiner Vorfreude anzustecken. Und wer sich darauf freut, wer sich in diese Freude mit hineinnehmen lässt, dass Gott einmal seine Menschen bei sich hat und selbst dabei zu sein, der kann von dieser Zukunft jetzt schon etwas haben fürs tägliche Leben. Nämlich eine lebenswerte Hoffnung. Peter Hane hat einmal gesagt, wer in der Zeit etwas ausrichten will, muss sich nach der Ewigkeit ausrichten. Gott freut sich auf uns. Und wer sich von Jesus, dem Sieger, tragen lässt, kommt bei ihm an. Mit dieser Hoffnung kann man sterben und sie ist es wert, dafür zu leben. Amen.